Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute einen spannenden Kriminalfall zu lösen, und zwar der Fall des verschwundenen Leichnams. Und wie immer stellt sich zu Beginn eines jeden guten Kriminalfalls natürlich die Frage, war es der Gärtner? Und dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Um diesen Fall zu lösen, habe ich folgende Gliederung angelegt. Der Fall. Gott sei Dank haben wir einen Augenzeugenbericht. Wir wollen in die Analyse dieses Berichtes gehen. Wir wollen schauen, ob es weitere Indizien gibt, bevor wir dann hoffentlich zu einer Lösung dieses Falls kommen und uns mit den Auswirkungen dieses Falles beschäftigen können. Den Fall habe ich ja gerade schon skizziert. Der Leichnam ist verschwunden. Und zum Glück haben wir, wie gesagt, einen Augenzeugenbericht. Und diesen finden wir in Johannes 20, 11 bis 18. Und die liebe Caro Watson hat diesen Augenzeugenbericht zu Beginn ja schon vorgelesen. Das heißt, die ersten beiden Punkte haben wir sozusagen schon erledigt. Der Fall ist klar, der Augenzeugenbericht wurde gehört. Und wir können direkt in die Analyse dieses Berichtes einsteigen und wollen uns dafür den Text nochmal in drei Abschnitten anschauen. Zuerst Vers 11 bis 13. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen. Einem bei dem Haupt und einem bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Wir haben hier die erste Begegnung des Auferstandenen, von dem das Johannesevangelium berichtet. Maria Magdalena ist sehr wahrscheinlich die allererste Zeugin der Auferstehung, der erste Mensch aus dem Jüngerkreis, dem Jesus begegnet. Zumindest schildern es die anderen drei Evangelien auch so. Maria war früh morgens zum Grab gegangen, hatte gesehen, der Stein ist weggerollt, ist dann gelaufen und hat Petrus und Johannes geholt. Die waren in die Grabkammer gegangen und waren dann aber anscheinend wieder heimgegangen, denn nun steht Maria anscheinend noch am Grab, ist traurig und ratlos. Ostern ist immer noch ein dunkles Rätsel für sie. Maria sieht nun zwei Engel da sitzen in weißen Kleidern, und weiß ist oft das Zeichen der himmlischen Engel, finden wir im Matthäus-Evangelium in der Offenbarung. Und weiß meint dabei die Zugehörigkeit zur Umgebung Gottes mit halt ihrem Glanz und ihrer Reinheit. Johannes erwähnt in seinem Evangelium Engel selten, aber auch für ihn ist die Existenz, dass es Engel gibt und sie real sind, ganz selbstverständlich. Maria kann sogar den genauen Ort der beiden Engel schildern, dass der eine beim Haupt und der anderen bei den Füßen von Jesus Leiche lag. Und die anderen Evangelien berichten eben davon, dass Maria und die anderen Frauen gesehen haben, wie man Jesus beisetzte. Und daher weiß sie auch genau, wo er lag und wo jetzt die Engel sind. Die Engel fragen Maria nun: Frau, warum weinst du? Sie wird mit Frau angesprochen, und diese Anrede ist zugleich eine hoheitsvolle Distanz, aber auch eine helfende Barmherzigkeit. Und normalerweise bin ich der Ansicht, gibt es ja keine dummen Fragen. Aber die Frage vom Engel, warum Maria jetzt weint, naja, Jesus ist tot und jetzt ist auch noch der Leichnam weg, eigentlich selbsterklärend, oder? Da ich aber dem Engel keine dummen Fragen unterstellen möchte, könnte es auch sein, dass das eher eine Frage ist, die zur Besinnung führen soll, die Maria. Nach dem Motto: Gibt es vielleicht gar keinen Grund mehr zu weinen? Hat sich hier vielleicht etwas Grundlegendes geändert? Maria antwortet nun: Weil sie ihren Herrn weggenommen haben und sie jetzt nicht weiß, wo er liegt. Interessant ist, Maria nennt Jesus immer noch ihren Herrn. Diese Einstellung ist geblieben, aber ihr Denken dreht sich ganz klar um einen Leichnam. Weil einen Leichnam, den kann man nur mal wegnehmen und wegschaffen, und das interessiert Maria jetzt gerade. Das heißt, Maria ist immer noch völlig ratlos. Sie denkt, Jesus ist tot und hat ihren Leichnam, und man hat seinen Leichnam weggeschaffen. Vers 14 und 15. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Maria dreht sich nun nach der Antwort um die Engel um und sieht Jesus. Und erstmal bemerkenswert, wie schlicht das hier erzählt wird. Es wird nur das Zentrale ins Licht gestellt. Man hätte ja auch weit ausschweifen können und erzählen können, wo steht Jesus genau? Wie sieht er genau aus und wie sind die ganzen Begleitumstände, dass er jetzt auf einmal da steht? Darauf wird in dem Bericht verzichtet. Es geht nur um das Zentrale. Jesus ist auferstanden. Und das griechische Wort für sehen, was hier benutzt wird, ist auch das normale Sehen. Also mit meinen Augen etwas bemerken, etwas sehen. Also es geht hier nicht um eine Halluzination oder um eine Vision, sondern Maria sieht da halt jemanden. Und irgendwie auch interessant, dass bei der Schilderung des Auferstandenen alles so einfach zugeht. Anscheinend war die Auferweckung eine ganz selbstverständliche Gottestat. Denn so war es ja auch geplant gewesen. Maria erkennt Jesus nicht, obwohl man ihn anscheinend für einen normalen Menschen halten kann. Das ist ja auch irgendwie logisch, wenn einer real aufersteht, leibhaftig, dass er dann auch wie ein Mensch aussieht. Aber sie erkennt ihn nicht. Und die Auferstehung ist eben keine Erfindung der Jünger oder durch den Glauben der Jünger oder Jüngerin, denn die Jünger waren ja völlig auf den Tod eingestellt. Die haben es ja selbst nicht glauben können. Maria erkennt ihn nicht, die Emmaus-Jünger nicht, Thomas will es nicht glauben. Manche Apostel, als die Frauen das berichtet haben, haben das für Geschwätz gehalten. Und wahrscheinlich wurde Jesus auch direkt nicht direkt wiedererkannt, weil die Jünger völlig auf den Tod von Jesus eingestellt waren. Sie hatten Jesus verloren. Und nun stellt Jesus die gleiche Frage: Frau, was weinst du? Und Jesus möchte ich natürlich auf gar keinen Fall eine dumme Frage unterstellen. Von daher wird hier wohl deutlich, es soll etwas vermittelt werden. Die Anrede Frau ist übrigens wieder identisch wie auch beim Engel. Und die Frage soll eventuell an eine Begebenheit erinnern, die schon lange zurückliegt im Leben Jesu, nämlich kurz nach seiner Taufe am Jordan, wo er mit seinen künftigen Jüngern ins Gespräch geht. Und Jesus startet da auch das Gespräch und fragt: Was sucht ihr? Und dann dürfen oder müssen die Jünger ihn ganz neu kennenlernen, denn dann lädt er sie ein: Kommt mit mir und seht. Und bei dieser Auferstehungsbegegnung geht es also um eine Neubegründung der Jüngerschaft. Da ist etwas Grundlegendes passiert. Es geht um ein wahrliches Neuwerden auf einer höheren Ebene. Da hat sich was verändert. Und Maria denkt nun wie in jedem klassischen Kriminalfall: Der Gärtner. Der muss es gewesen sein, der den Leichnam weggeschaffen hat. Maria kannte den Gärtner wahrscheinlich gar nicht. Allerdings könnte sie inzwischen gewusst haben, dass ja dieser Gartenbereich im Besitz von Josef von Arimathäa war und der auch ein Jünger von Jesus war. Und deshalb, ja, sie den Gärtner auch hoffnungsvoll ansprechen kann. Und her ist dabei erstmal eine Höflichkeitsanrede. Aber hier schwingt natürlich noch so viel mehr im Hintergrund mit, weil es ist ja wirklich Jesus, der Herr, schlechthin, dem sie da begegnet. Ja. Der Gärtner scheint für Maria ein Hoffnungsschimmer zu sein. Vielleicht hat der Gärtner ja den Leichnam weggetragen und dann kann ich ihn doch jetzt wiederholen. Vers 16 bis 18. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Jetzt kommt sozusagen der Höhepunkt dieser Geschichte. Das Dunkel wird zerrissen. Das Dunkel von Maria wird zerrissen durch ein Wort von Jesus. Ein Wort von Gott selbst kann alles verändern, ähnlich wie bei der Schöpfung, beim Ruf von Lazarus oder bei der Sturmstillung von Jesus. Ein Wort oder zwei Wörter. Maria erkennt ihn an der Stimme und auch das hat Jesus schon in der Hirtenrede vorausgesagt und geweissagt, dass seine Schafe ihn an seiner Stimme hören werden. Und wahrscheinlich meint in dem Fall jetzt wandte sich um, eher sowas wie auf ihn zustürzen oder hingehen. Denn umgewandt hatte Maria sich A schon in Vers 14 und B passt das dann besser, wenn Jesus jetzt in Vers 17 sagt: Rühre mich nicht an, dass sie irgendwie auf ihn zugeht, auf ihn zustürmt. Und was Maria hier fühlt oder denkt, wird gar nicht genau berichtet, sondern nur ein Wort: Rabuni. eine sogar noch ehrfurchtsvollere Steigerung von Rabbi, also von Meister. Und das deutsche Mein steckt da drin, also sozusagen mein Meister. Jesus ist der Meister schlechthin. Jesus lebt und dieser Jesus ist Meister und Herr. Auf diesen beiden Grundtatsachen ruht die ganze christliche Auferstehungsbotschaft. Jesus, Meister und Herr. Er lebt, der Tod ist besiegt, ihm gebührt die Ehre und deswegen ist er Herr und Meister. Und Jesus antwortet nun, rühre mich nicht an. Interessant, dass Jesus das nicht möchte. Also wahrscheinlich geht Maria auf ihn zu, stürzt auf ihn zu, um ihn anbetend die Füße zu umklammern. Das im Matthäus-Evangelium machen das die anderen Frauen. Und damit wird erstmal deutlich, Jesus hat einen berührbaren Leib. Also es geht um eine leibhaft reale Auferstehung. Nun ist die Frage, warum will Jesus denn nicht berührt werden? Und wahrscheinlich geht es Jesus gar nicht darum, nicht berührt zu werden. Denn fordert er Thomas ja später auf, ihn zu berühren. Und sagt ja Jesus, sie soll ihn noch nicht berühren, weil er noch nicht zum Vater aufgefahren ist. Naja, wenn Jesus zum Vater aufgefahren ist, wie soll Maria ihn denn dann berühren? Das funktioniert ja nicht. Also geht es hier wahrscheinlich nicht um das Berühren an sich, sondern um Anbetung. Jesus möchte jetzt die Anbetung noch nicht, sondern er möchte erst den Machtantritt im Himmel abwarten. Dann soll ihm Anbetung entgegengebracht werden. Sein Werk war sozusagen noch nicht ganz vollendet. Und erst wenn das geschehen ist, dann will er die Anbetung. Und Maria soll nun vom Auferstehungszeuge zur Auferstehungsbotin werden. Und auffällig ist, dass Jesus hier zum ersten Mal im Johannesevangelium seine Jünger Brüder nennt. Und wahrscheinlich nimmt er damit Bezug auf eine messianische Prophezeiung aus dem Psalm 22, wo eben steht, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Und genau das geschieht hier. Und jetzt nach der Auferstehung ist die neue Schöpfung in Gang gesetzt. Und in deren Verlauf wir und die Jünger ja auch immer mehr zu Jesus-Ähnlichkeit verwandelt werden und dann auch in diesem Vollsinne seine Brüder sind und Schwestern. Und Brüder ist wahrscheinlich auch ein verantwortungsvollerer Titel als Jünger, denn die Jünger werden jetzt mehr Verantwortung tragen müssen. Jesus wird zum Vater gehen, die Gemeinden werden entstehen und die Jünger werden jetzt mehr Verantwortung wahrnehmen müssen. Jesus fügt jetzt noch hinzu, zu eurem Vater und eurem Gott. Und das zeigt, dass die Kreuzigung und Auferstehung den Weg zum Vater freigemacht hat. Denn jetzt ist dieser Gott auch unser Gott. Und jetzt ist dieser Gott auch unser Vater. Aber Vater dürfen wir ihn nennen. Und unser Bericht endet damit, dass Maria gehorsam ist. Sie tut das, was Jesus sagt. Und wird zur Auferstehungsbotin und verkündet es. Damit haben wir die Analyse dieses Augenzeugenberichtes abgeschlossen. Und der Fall scheint klar, wieso der Leichnam weg ist oder wer den Leichnam weggeschaffen hat. Doch wir wollen kurz einen Blick darauf werfen, gibt es nicht noch weitere Indizien, um diesen Fall zu lösen? Vielleicht auch außerhalb dieses Berichtes, dass das mit dem leeren Grab, dass der Leichnam weg ist, dass das wahr sein könnte. Und das erste ist, schlechte Geschichte. Wenn man so eine Geschichte erfinden möchte, ist es wahrlich eine sehr, sehr schlechte Geschichte. Ich erfinde nämlich eine Geschichte, um Leute zu überzeugen, dass sie mir glauben. Und da macht diese Geschichte ein paar Fehler. Es fängt schon damit an, dass man als erstes Frauen als Zeugen nimmt. Frauen waren zum jüdischen Recht damals aber nur beschränkt als Zeugen zugelassen. Was man übrigens auch in 1. Korinther 15 sieht, wo Paulus ja über die Auferstehung spricht und dann erklärt, ja, und der Petrus hat ihn gesehen und die Apostel und die 500 Brüder. Die Frauen werden überhaupt nicht erwähnt. Und des Weiteren lesen wir in 1. Korinther 1, 23, dass der Gekreuzigte, also der Tod von Jesus, für die Juden ein Anstoß ist und für die Heiden eine Torheit. Also entweder ist das, was am Kreuz passiert ist, für die damaligen Leute total abstoßend gewesen oder einfach lächerlich. Ja? Man hat in einer römischen Kaserne eine Abbildung von einem gekreuzigten Esel gefunden und einem Soldaten, der davor kniet und dabei steht, Alexander betet seinen Gott an. Also heidnische Soldaten haben sich über römische Soldaten oder haben christliche Soldaten dafür verspottet, wie man so jemanden anbeten kann, der am Kreuz gestorben ist. Das passt nicht. Also diese Geschichte wäre an sich äußerst schlecht, um zu überzeugen. Das zweite ist Augenzeugen. Wisst ihr, wenn ich eine Lügengeschichte erzähle, ist es immer doof, wenn es dafür Augenzeugen gibt. Wenn ich euch nämlich erzähle, heute Morgen um 4.30 Uhr ist hier Bigfoot hergelaufen, dann würdet ihr vielleicht denken, Moment, eigentlich lügt der Janosch ja nicht, aber Bigfoot um 4.30 Uhr? Ah, Bruder, ich weiß nicht. Wenn ich aber sage, hier ist Bigfoot hergelaufen und 100 Leute haben das gesehen, dann ist eure erste Reaktion, alles klar, wo sind denn die 100 Leute? Dann fragen wir die doch mal. Und wenn die dann meine Geschichte nicht bestätigen, wird sich meine Bigfoot-Sichtung hier nicht durchsetzen. Weil immer, wenn ich das erzähle, wahrscheinlich einer der 100 dabei ist oder einer, der von den 100 gehört hat, sagt, also selbst deine Augenzeugen haben gesagt, das ist so nicht. Ja? Das ist passiert und es gibt Augenzeugen, aber die Geschichte hat sich durchgesetzt. Und nicht nur durchgesetzt, aufgrund dieser Geschichte ist im ersten Jahrhundert zig Gemeinden entstanden. Da ging alles los. Ja. Das Weitere ist bis zum Tod. Wenn man eine Geschichte erfindet, wenn man lügt, dann macht man das in der Regel, damit man einen Vorteil hat. Ich glaube, selten gehen Kinder zum Papa und sagen, Papa, ich habe übrigens deine Felgen zerkratzt. War aber nur eine Lüge, weil sie gern Ärger haben wollten. Das macht ja niemand. Ich erfinde etwas, weil ich einen Vorteil haben möchte. Man geht aber davon aus, dass 11 von den 12 Jüngern einen Märtyrertod gestorben sind. Das heißt, sie sind für ihren Glauben gestorben. Niemand stirbt für seine eigene Lüge. Das wäre total dumm. Das macht man nicht. Lügen erfindet man, um einen Vorteil zu haben und nicht, um dann verfolgt oder getötet zu werden. Und das nächste ist, es ist die beste überlieferte Quelle. Die Bibel geht ja auf Quellen zurück, ja, die ist ja nicht so gefunden worden als ein Buch. Und das Neue Testament ist die zuverlässigste Quelle antiker Literatur. Woran liegt das? A, wurde sie nicht beschönigt. Es ist normal, dass sich Augenzeugenberichte leicht unterscheiden wie in den Evangelien. Wenn ich aber Leute überzeugen will, dann würde ich das einfach beschönigen im Laufe der Zeit, wurde aber nicht gemacht. Diese Unterschiede, diese kleinen Widersprüche haben wir heute noch. Das zweite ist die Anzahl der Quellen. Die Berichte wurden ja auf Papyrus geschrieben und die wurden dann abgeschrieben und kopiert und wieder abgeschrieben, alles mit großer Sorgfalt. Und wir haben ja auch andere bekannte Literatur aus der Antike, die in der Schule vorkommt, sei es der große Brand Roms unter Kaiser Nero in den Annalen von Tacitus oder von Caesar Bellum Gallicum oder die Historien von Herodot. Und jetzt kann man ja zählen, wie viele handschriftliche Quellen gibt es denn davon überhaupt, was wir so haben. Und da kommt man bei diesen drei bekannten Werken auf 4 bis 10. Vom Neuen Testament gibt es 5668 handschriftliche Quellen, die übereinstimmen. Und dann haben wir noch die Zeit der Quellen. Ich kann ja gucken, zwischen dem Ereignis und dem ältesten Bericht, den ich habe, wie viel Zeit liegt denn da überhaupt dazwischen? Dann haben wir bei Tacitus etwa 800 Jahre bei dem Brand Roms, bei Herodot, wenn er über die alten Griechen schreibt, ca. 1000 Jahre. Beim Neuen Testament sind es unter 100 Jahren. Egal wie man die Evangelien jetzt datiert, es sind auf jeden Fall unter 100 Jahre. Also viel näher dran, die Berichte. Viel, viel näher. Und deswegen ist das Neue Testament die mit Abstand beste überlieferte Quelle antiker Literatur. Kommen wir nun zur Lösung des Falles. Und, ihr habt es schon vermutet, der Gärtner war es dieses Mal nicht. Den können wir streichen. Übrigens, kleine Side-Info, das mit dem Gärtner ist übrigens auch eigentlich nur ein falsches Klischee. In kaum Kriminalfällen ist der Gärtner der Täter. In den Tatorten bis 2023 war nur einmal eine Gärtnerin ein Täter. Und selbst bei Miss Marple 1650 ab Paddington, wo ja der böse Gärtner verdächtigt wird, ist es eigentlich ein Übersetzungsfehler, denn es ist der Arzt eigentlich. Also ein falsches Klischee, konnten wir auch damit aufräumen. Die Lösung des Falles ist Jesus. Jesus ist der Täter. Er ist vom Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Das ist unsere Hoffnung. Niemand hat den Leichnam weggenommen. Es gibt keinen Leichnam mehr. Der Tod ist besiegt. Halleluja, was für eine Hoffnung. Also, der Fall ist gelöst. Unseren Detektivjob haben wir getan. Jetzt ist die Frage, was sind denn die Auswirkungen? Und ich habe euch da 3 mitgebracht. Das erste ist, das Leben ist nur die Zugfahrt, habe ich das genannt. Der unbekannte Rapper namens, Moment, Intuel, schreibt in seinem Lied Jesus is God folgende Zeilen: Ihr habt nur 80 Jahre, um es hier zu schaffen. Ich habe ewiges Leben schon in den Taschen. Ist das nicht erleichternd, wenn unser Fokus nicht nur auf dieses Leben hier sein muss, wenn wir wissen, da ist so viel mehr? Weil wenn du das nicht hast, dann hast du hier vielleicht 80 Jahre und hier musst du alles schaffen. Weil du hast ja nicht mehr. Und was ist, wenn du es nicht schaffst? Und wir alle wissen, dass was wir im Leben so machen, wir ja auch nur bedingt selbst Einfluss haben. Wir müssen das nicht. Wir müssen hier nicht das größte Auto haben, das größte Haus, das meiste Geld, die meisten Titel, das größte Ansehen, die ganze Welt gesehen haben. Müssen wir nicht, weil wir ein anderes Ziel haben. Denn das Leben hier ist nur die Zugfahrt. Und natürlich, alles Schöne auf einer Zugfahrt nehme ich auch gerne mit. Aber viel wichtiger ist doch, wo ich aussteige und was ich dort für Schätze gesammelt habe, wo ich aussteige. Das bewirkt, dass wir Hoffnung haben, weil wir das Ziel im Blick haben. Es gibt kein zu dunkel. Was meine ich damit? Ein Gott, der sogar den Tod besiegt, der kann in jeder Lage helfen. Und ja, natürlich ist das Argument stark, dass Leute sagen, wenn es so viel Leid und Dunkelheit auf dieser Welt gibt, dann kann es keinen liebenden Gott geben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit Jesus im Himmel. Also das wird eine längere Session, da möchte ich doch das ein oder andere einmal ausdiskutieren. Ein Großteil dieser Predigt habe ich zum Beispiel letzte Woche im Krankenhaus bei meinem Bruder geschrieben, den ich viel besucht habe. Der hatte letzte Woche eine schwere Operation und ist mental überhaupt nicht gut dran. Ihr dürft da gerne im Gebet dran denken. Das heißt, ich sitze im Krankenhaus, schreibe eine Predigt über Hoffnung und daneben liegt mein Bruder, der in dem Moment eigentlich die personifizierte Hoffnungslosigkeit ist. Und das ist schon paradox. Aber ich frage mich, was gewinne ich, wenn ich jetzt Gott streiche? Nichts. Das Leid, die Dunkelheit, all das bleibt, aber ich streiche doch den, der schon bewiesen hat, dass er stärker ist, dass er das Dunkel besiegt hat, besiegen kann und besiegen wird. Und den möchte ich nicht streichen, sondern ich möchte meine Hoffnung auf ihn setzen. Die Auferstehung bewirkt Hoffnung, weil Jesus bewiesen hat, dass er stärker ist. Und das Dritte ist, der Tod ist nur ein Lappen. Ich zitiere nochmal den unbekannten Rapper von vorhin. Keiner von euch kann dagegen etwas machen, denn Bro, der Tod ist für mich nur ein Lappen. Und genau das ist es. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Die ganze Welt hat Angst vor dem Tod. Wir können befreit darauf zugehen. Was für eine Hoffnung. So wie Paulus es im Philipperbrief sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Am liebsten würde ich schon gehen, aber ich habe hier halt noch einen Job zu tun. Ist das nicht Wahnsinn? Und wenn das wahr ist, wenn das Leben hier nicht alles ist, nur die Zugfahrt, wenn ich einen Gott habe, der das Dunkel besiegt hat, der mich in, durch und trotz des Dunkels begleitet und der Tod für mich der Gewinn ist, auf den ich zugehen kann, ja, was soll uns denn dann passieren? Was will uns denn jemand nehmen? Oder wie es in dem Osterlied heißt, wir haben es auch vorhin in dem Gedicht gehört, Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Und natürlich ist das in der Praxis nicht immer so einfach, das habe ich letzte Woche selber stark gemerkt, aber es bleibt trotzdem wahr. Und es gibt auch heute keine Anwendungen wie sonst mal hier mal ein paar Anwendungen, damit wir auch ins Machen kommen. Sondern mein Ziel ist einfach, dass ich und du heute an Ostern wieder ein paar Prozent mehr Hoffnung in unser Herz bekommen. Dass wir uns wieder neu an diese Hoffnung des Auferstandenen klammern, denn Ostern ist Hoffnung. Lasst uns daran festhalten. Alle Ehre dem auferstandenen König Jesus. Amen.